Sportbar. Gefährliches Halbwissen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der sich selber Struwwelpeter Ultra nennt. Sag hallo.
Also ich würde ja gerne auf deinen Kommentar reagieren, aber der Spieltag hat mich echt einfach gebrochen, bin ich ehrlich. Okay. Der hat mich auf mehreren Ebenen gebrochen. Aber Struwwelpeter goated, by the way, will ich nur gesagt haben.
Ja.
Auch wenn da einige moralisch questionable Sachen dabei waren, wie zum Beispiel, die Kinder machen sich über einen Schwarzen lustig, also machen wir sie einfach mal schwarz mit Blackface.
Ja, oder ein Kind will mit Feuer spielen und zündet sich selber an und die ganze Hütte.
Oder ein Kind lutscht an den Fingern, also werden die einfach abgehackt.
Ja, kommt der Typ rein, Alter. Ja, oh mein Gott.
Vor allem, wie lange war der in diesem Schrank drin?
Ich weiß es nicht.
Wie lange? Weil der hat sich ja da versteckt.
Ja.
Ja, außerdem muss man auch sagen, beim Struwwelpeter, es werden vor allem Kriminelle, also es werden vor allem, genau, es geht nicht wirklich um Rehabilitation, es geht nicht darum, dass man anderen Leuten beibringt, was sie falsch machen, es geht darum, dass du anderen Leuten richtig schön eins auf die Fresse gibst.
Ja.
Darum geht es in diesem Buch.
Dass du, wenn du nicht artig bist, für immer in der Hölle schmaust.
Ja, ganz genau. Und das finde ich, das geht irgendwie mit meinem moralischen Kompass, ist das nicht ganz kompatibel.
Ja, fair.
Aber genug der Politik, denn für kurze Transparenz, wir haben die letzten 3 Tage nicht aufgenommen, weil wir alle gebrochen sind.
Ja.
Es ist jetzt Donnerstag, in einer Stunde ist Salzburg gegen Sturm und wir wollen das jetzt ein bisschen hinter uns bringen.
Ja, genau. Und
darum.
Ich habe ja auch momentan Umzugsstress, also von dem her ist halt so, haben wir gerade den ersten Termin, was wir konnten, genommen. Aber deswegen gehen wir rein zu deiner Mannschaft.
Ja.
Austria gegen Blau-Weiß, erzähl mal.
Ja, was soll ich erzählen? Die Austria ist so dumm, 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 dumm. Ja, okay. Wirklich. Es war, also zuallererst als Qualifikation für das Spiel. Es war saulangweilig als Spiel. Wir haben ja beide geschaut. Und es tut mir leid, dass du dir das angucken musstest, bin ich ehrlich. Aber um jetzt nur mal das Hauptding aufzuzählen. Gegen Sturm Graz, gegen Legia Warschau, gegen Altach, gegen Rapid, 2-mal, gegen Salzburg, gegen den WRC, gegen Altach und jetzt gegen Blau-Weiß Linz. Das sind alle Mannschaften, gegen die Austria bis jetzt eine rote Karte bekommen hat in der Saison. Und wir sind im April. Anfang April. Wir haben noch mindestens 9, hoffentlich 11 Spiele to go. Und ich frage mich, wie kann das passieren? Kannst du mir sagen, weil ich kann halt auch bei diesen roten Karten, die ich ja gerade aufgezählt habe, kann ich nicht mal sagen, oh, das war definitiv eine Fehlentscheidung. Da fällt mir eine ein, nämlich Galvao gegen Altach. Das ist die einzige.
Ja, stimmt.
Von ganz am Anfang des Spiels des Jahres, falls du dich erinnern kannst, bei dieser 2-1-Niederlage,
ja,
wo er gelb-rot bekommen hat. Aber sonst, ich kann mich an keinen erinnern, wo ich sagen würde, das war eindeutig eine Fehlentscheidung, weil du hast halt da drin solche Dinge wie Martins mit Kung-Fu-Kick gegen Brass.
Oh ja, oh mein
Spieltag.
Gott, das habe ich schon wieder verdrängt, oh mein Gott.
Du hast Jukic gegen Legia Warschau, du hast beide rote Karten gegen Rapid, die auch valid waren, du hast Martins, der wieder ausgerastet ist gegen Salzburg, du hast gegen die WRC, bei der WRC-roten Karte erinnere ich mich nicht mal mehr, was das war, du hast Vucic, der einfach mal gedacht hat, ja, ich trete dem Wichser mal in die Fresse, und hier hast du Moritz Welz, der reingeworfen wird in eine Startelf, in eine Position, die eigentlich nicht seine Position ist, nämlich in einer normalen Mittelfeldrolle, im zentralen Mittelfeld, wofür man Genusch, der die letzten paar Spiele wirklich gut war, rausrotiert hat. Wo ich hoffe, es ist nur eine Rotation und sonst nichts. Ich meine, jetzt ist es eine Rotation, weil der einzige Typ, der sonst im Zentrum spielen kann, hat rot, lol. aber der Mann war eindeutig viel zu nervös und konnte sich nicht kontrollieren.
Ja. Aber man hat gesehen, er wollte einen guten Job machen, so sehr körperlich spielen, hat ja auch den Körper dazu, aber er war halt 2-mal zu übermotiviert, muss man halt ganz einfach so sagen.
Das geht
2-mal so nicht.
Ja, das sind 2 gelbe Karten. Man kann, und das wurde ja so von Wimmer gesagt, man kann sagen, ihm fehlt da ein bisschen das Fingerspitzengefühl, Aber ich kann nicht in allem Ernst Schiedsrichter dafür einkassieren, dass sie sagen, Junge, du steigst jemandem zweimal einfach in den Knöchel rein. So einfach ist das nun mal.
Egal welche Minute es ist, ganz einfach.
Ja, wenn du jemanden mit der Sohle in den Knöchel reingehst, dann ist es nun mal mindestens gelb. Und das waren zwei gelbe Karten, ganz einfach. Das
Weißt
ist nun mal
du
so.
wo Moritz Welz geboren ist?
Weil geboren ist.
Ja.
Nee.
Hartberger Jung.
Hartberg?
Ja.
Ah, okay. Kommt er doch aus der Jugend?
Nee, ging mit, warte mal, sehr jung in die Sturmjugend.
Okay.
Mit 11 kam in die Sturmjugend von
Okay, okay,
Dechanskirchen.
okay. Trotzdem lustig, dass er aus Hartberg ist. Aber naja, zum Spielverlauf. Die Austria findet für mich in dem ganzen Spiel relativ wenig statt. Blau-Weiß beginnt besser, hat direkt eine gute Chance mit Priedl nach einem langen Einwurf. Von Früchtl in der Situation gehalten. Dann gibt die Austria 2 Minuten später, und das finde ich tatsächlich fasst das Spiel relativ gut zusammen, in Form von einem grauenhaften, normalen Seitwärtspass. Kein Druck auf Martins. Seitlicher Pass zu Galvao, der ins Ausgegangen wäre. Und Galvao, anstatt dass er scannt und sagt, da steht der und der und der, versucht den Ball halt mit viel Kraft zurückzuschlagen zu Früchtl. Aber der rollt halt einfach in die Füße von Ronny Waldo, der dann Gott sei Dank schlecht abschließt mit einem Heber, versucht er an Früchtl vorbeizukommen, schafft es aber nicht. Und diese Unkonzentriertheit in der Aufbauszene, fand ich, hat sich durchs ganze Austria-Spiel durchgezogen. Man hat in keiner Phase des Spiels wirklich viel Druck zeigen können. Ist verständlich, wenn man so lange in Unterzahl ist, aber mein Hauptpunkt in dem Spiel, es hat einfach niemand voll konzentriert, voll motiviert, voll auf Kampf ausgewirkt. Und das hat mich wirklich frustriert im Verlauf des Spiels. So ehrlich muss ich sein. Nach dem Ausschluss versucht die Austria auch weiterhin eine offensive Ausrichtung zu behalten und Blau-Weiß zu Fehlern zu zwingen, was ja auch voll okay ist. Damit eröffnest du dir aber natürlich die Möglichkeit, dass dein Gegner dich einfach überspielt. Und auch wenn die Austria eine Chance hat durch Ranftl, der aus der Distanz vorbeischießt, eine Granate, by the way,
Ja.
ist es Blau-Weiß, die halt die Chancen haben. Und in einer Szene sieht man auch, wie dieses Muster aussehen kann, wenn du versuchst, in Unterzahl zu pressen. Denn Blau-Weiß baut auf mit einem 4-2, die Austria mit 5 von 9 Mann in der gegnerischen Hälfte. Was ja einfach, was verrückt klingt, wenn man es so ausdrückt. Und Blau-Weiß spielt halt einfach einen scharfen Ball durch. Keiner im Mittelfeld kann da eingreifen in der Situation. Und es ist viel Platz zwischen Abwehr und Mittelfeld. Und jeder einzelne Verteidiger hat genau einen Gegenspieler. Und in der letzten Reihe ist es dann halt Mann gegen Mann. Ronny Waldo lässt durch. Das gibt Noss eine 1 gegen 1 Situation, in der Ranftl noch dazu ausrutscht. Und ich finde, er macht das da sehr, sehr gut. Man kann diskutieren, ob er da an der Strafraumkante schon abschließen könnte. Aber der Schuss geht ja auch durch, den er macht. Er schießt halt Seidel an, was einfach Pech ist in der
Ja.
Situation. Aber mit so einem Muster, das ist genau das Muster, mit der du halt eine Mannschaft überbrücken kannst, mit der die selbst in Unterzahl versucht zu pressen. Also es soll noch mal immer sagen, man lernt bei der Sportbahn nichts. Und sonst passiert in der ersten Halbzeit eigentlich auch relativ wenig. Martins wird einmal gelegt bei einem Freistoß. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast.
Nö.
Ist für mich kein Elfer.
Ach so, ja, ich sehe sie gerade sogar. Ne, mein.
Ja,
Ja,
also es
nee.
ist halt ein langer Ball, der ins Nichts geht und Martins wird gelegt, aber nicht so eindeutig, dass man sagen kann, dafür musst du Elfer geben, auch wenn der Ball dahin geht und also keine klare Fehlentscheidung auf jeden Fall.
Das Ding ist halt, ob Martins da weiterläuft oder nicht, Schmied fängt den Ball runter. Das ist halt.
Ja, das meine ich. Also wenn er ihm da, wenn Martins da halt ins Gesicht getreten wird, dann kann man sagen, ja, das ist sowieso, das muss halt trotzdem Elfer geben. Aber da er da nicht mal vollends gezogen wird, sondern nur so ein bisschen und du, selbst wenn der Ball in seine Richtung kommt, sagen würdest, ist das Elfer, vielleicht kannst du ihn da für mich nicht pfeifen. Erst recht nicht mit VAR, mit VAR-Eingriff. Darum. Und in Halbzeit 2 passiert weiterhin recht wenig. Blau-Weiß mit einer Chance durch Mensah, weil man wieder überall zu wenig macht in der Abwehrarbeit. Und die Austria mit einer guten Kombination im ganzen Spiel läuft es mal über mehrere Stationen. Krätzig muss dann aus einem viel zu spitzen Winkel abziehen. Und Galvao hatte am Ende noch eine Chance. Das fällt mir gerade ein. Aber da war beim Nachschuss keiner da. Ja, 0-0. Du kannst nicht zufrieden sein damit. Und was mich halt vor allem frustriert hat, ist die Abwehrarbeit, die mal so gut gewirkt hat, wirkt jetzt auf einmal wieder sehr, sehr fragwürdig in einigen Situationen. Was auch irgendwo klar ist, weil du hast keinen Potsmann, du hast keinen Mann vor der Sechs gehabt, du warst in diesem Spiel in Unterzahl, aber ich finde, es zieht sich jetzt schon durch einige Spiele hindurch, dass die Abwehrarbeit in einigen Situationen nicht ausreichend ist. Und die Aufstellung mit Genusch und Wels dafür, das fand ich fragwürdig, aber ja, 0-0. Man muss weiterschauen zum nächsten Spiel gegen Lustenau dann.
Ja, das, was ich noch ein bisschen zum Spiel zu sagen habe, ich habe gerade in den Highlights gesehen, also der Auswärtssektor war sehr gut voll. Großes Lob an die Blau-Weiß-Linz-Fans, haben da auch richtig abgefackelt. Und sonst muss ich auch sagen, ja, natürlich mit 10 Mann, die Austria war dann schwach, aber ich würde sagen, Blau-Weiß hat trotzdem einfach einen guten, stringenten Ball gespielt, natürlich in ihrer Art und Weise, schnell nach vorne, das Mittelfeld überbrücken. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich, von Blau-Weiß. Und am Ende haben sie sich nicht belohnt, weil unter anderem ein sehr guter Christian Früchtl im Tor steht, wo, wenn man sich die Stats anguckt von ihm gegenüber zum letzten Jahr, er sich brutal gesteigert hat. In 21 Spielen nur 18 Gegentore und 11 Mal ohne Gegentor. Das ist ein großartiger Wert. Vor allem, wenn du halt sagen kannst, du kriegst weniger als ein Tor pro Spiel, was halt so zum Kontrast zur Austria selber liegt. Aber wenn man sich halt letzte Saison anguckt, zu diesem Zeitpunkt nach 21 Spielen hat der letzte Saison 33 Gegentore. Und am Ende der Saison blieb er 5 Mal ohne Gegentor. Jetzt ist es schon mehr als doppelt so viel. Er ist wahrscheinlich momentan mit einer der Gründe, warum die Austria in schlechten Phasen überhaupt Punkte holt. Auch in diesem Spiel wieder. Wenn Früchtl da nicht den einen oder anderen raushext, dann verliert die Austria das 1-0.
Absolut richtig. Ich finde generell, wenn ich so drüber nachdenke, das ist torhütermäßig wahrscheinlich eine der stärksten Bundesliga-Saisons seit Ewigkeiten. Ja. Weil du hast ja, also es hat ja eigentlich jede Mannschaft hat einen guten Torhüter. Sogar ziemlich weit hinten. Weil, also du hast mit Früchtl, Schlager, Laval, Hedel und bei Sturm halt Serpen und jetzt, wer ist er? Jarosch, danke, ich konnte nur an Maric denken. Jarosch, 5 Tore, 6 Torhüter, die wirklich, wirklich gut sind. Aber auch bei den hinteren Mannschaften, du hast einen Stojanovic bei Alter, du hast einen Stayskull bei Wattens, du hast einen Schiel, den man nie kritisieren konnte, der aber definitiv was Gutes in sich hat. Menzel ist ein guter Torhüter, also.
Und alle vergleichsweise auch noch relativ jung.
Ja, stimmt sogar. Nicht wirklich einen, wo man sagen würde, ja, der ist in den letzten, allerletzten Jahren seiner Karriere. Ja. Also wirklich eine gute Torhüter-Saison für die Liga. Mhm. Aber ja, wir können das Spiel gerne schon zumachen, wenn du willst.
Ja, können wir. Ich würde zum nächsten 0-0 gehen. Einfach, dass wir es abhaken.
Zum nächsten 0-0, okay. Ja. Dann darf ich weiterreden, weil das war wieder mein Spiel. Ja. Denn der WRC spielt zu Hause gegen den SCR Altach 0-0 und es ist genau wie das letzte Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Altacher Chancenwucher. Wirklich. Von Anfang an Altach mit Chancenwucher und ich will dich gleich reden lassen, aber ich will das jetzt einmal runterrattern, um exemplarisch darzustellen, was ich meine. Gustavo Santos nach Gebauer Flanke, frei vorm Tor, gehalten von Güttelbauer. Man gewinnt den Ball im Gegenpressing, steckt ihn perfekt direkt durch. Santos schießt sofort, Güttelbauer hält. Fadinger mit einer Flanke auf Gebauer. Ungenauer erster Kontakt, schießt vorbei, fällt auf den Arsch. Gebauer von der Strafraumkante, gehalten von Güttelbauer. Koller im Nachschuss, gehalten von Güttelbauer. Standard, geblockt. Wäre aus der zweiten Reihe, Gebauer kriegt den Ball, schießt daneben. Das war die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit. Und das sind alles Chancen, die sogar in den Highlights drin sind von diesem Spiel. Also, ich würde ja gerne tiefgreifende Analysen machen, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer, ja mei, die kriegen den Ball nicht aufs Tor.
Ja. Die hatten 17 Chancen in diesem Spiel. 6 aufs Tor, 2 Großchancen, 2 davon versemmelt. Wie hoch ist der XG, glaubst du, von Altach?
Ja, also übers ganze Spiel hinweg, in Halbzeit 2 hatten beide Mannschaften relativ wenig auch. Ich würde aber sagen 1,3 und wahrscheinlich fast ein XG höher als der vom WRC.
Du hast fast genau erraten, 1,33. Was für
1,33.
diese Fülle an Chancen so brutal wenig ist. Nee, der
Ich meine,
WRC
wie
hat
viel hatten?
0,9.
0,9 sogar?
Ja.
Wodurch hatten die denn 0,9?
Ich gucke dir kurz nach, das kann man ja nachgucken. Also ein Boakye-Schuss in
Die
der
eine.
Nachspielzeit hatte 0,26.
Oh ja, stimmt, ja, der Boakye-Schuss. Ja, das war die einzige richtige Großchance für den WRC. Das stimmt. Nee, aber wenn man sich. Also, wir kommen gleich wieder darauf zurück. Aber Altach dominiert halt wirklich in allen Phasen des Spiels. Den WRC, also im Wolfsberger Aufbau presst man großartig. Man hat selbst gut aufgebaut, fand ich. Da gibt es sogar eine relativ gute Entwicklung, finde ich,
Aua, ja.
im Vergleich zum Saisonanfang. Ja.
Ich habe gerade einen Schuss von Bäre gesehen in der zweiten Halbzeit. Aua, ja, ey.
Man hat selbst einen guten Aufbau. Man spielt sich selbst Chancen raus. Und wie gesagt, es gibt einige Situationen, wo man sieht, was Altach auf dem im Training macht. Diese Situation, wo man den Ball zurückerobert an der Mittellinie und man steckt direkt zu Gustavo Santos durch. Alle laufen in die gegnerische Hälfte. Dem WRC wird extremer Druck aufgesetzt. Das sind Sachen, die machst du im Training. Das sind Umschaltsituationen, die spezifisch einstudiert werden. Und viel mehr kann der Trainer dir halt nicht mitgeben. Wenn du das Tor nicht triffst, kann der Trainer nichts machen. Ganz einfach.
Das ist ja wirklich so, ja. Diesmal war ja der
Also.
Fußballauskenner Roman Wallner an der Seitenlinie, weil Standfest gesperrt war.
Stimmt, ja. Wo man sagen muss, ist Altach wegen oder trotz des Fußballauskenners so gut? Wer weiß. Nee. Aber in dem Spiel, wo man jetzt gerade dabei ist, Güttelbauer muss hervorgehoben werden, der hat wieder ein großartiges Spiel gemacht.
Es ist wieder
Und
so ein kluger
wenn
Schachzug
der
gewesen von
so
ihm.
weiterhält, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es wurde ihm auch relativ leicht gemacht, weil die Fehler haben sich schon sehr gehäuft von
Bonner.
nein, Bonnmann, danke. Danke, Gehirn. Von Bonnmann. Aber es ist halt trotzdem, du musst ja trotzdem erstmal deinen routinierten Torhüter rausstellen und diesen Jungen reinbringen. Und wenn der so weiterhält, weil am Anfang hatten wir ja das Urteil, ja, wahrscheinlich wird Schmid im Sommer jemanden haben wollen, der besser ist mit Ball am Fuß. Aber wenn der so hält, dann muss der halt eigentlich im Tor bleiben.
Hundertprozentig. Das
Darum,
ist genau
bitte.
so. Das ist halt für mich auch die Früchtl-Thematik. Früchtl ist jetzt auch nicht so gut mit Ball am Fuß, aber wenn der halt alles rauskratzt, warum willst du ihn ändern, weißt du? Und ja, ich kann es wieder, also der WRC auch wieder einfach erschreckend. Erschreckend teilweise, wie man sich gibt. Und was ich halt auch witzig finde, Altach hat fast um die Hälfte weniger angekommene Pässe gespielt. 167 an der Zahl. Die haben eine Passquote von 66%. Ich finde das so heftig. Und ja, und bei Altach, ich lese dann Stat, die sind halt Rang 11 in erzielten Toren pro Spiel. Du hast genauso richtig gesagt, du kannst halt nichts machen, du kannst als Trainer nichts machen, wenn die diese Kiste nicht treffen. Die spielen wirklich, finde ich, auch sehr, sehr gut gegen den Ball. Die sind giftiger als ein Topf Fliegenpilze. Auf der Mittellinie schon dieses Press und sofort schnell nach vorne spielen, wie du richtig gesagt hast. Das ist die Handschrift des Trainers. Es muss so unglaublich mühsam sein. Es muss so unglaublich frustrierend sein als Trainer, wenn du halt siehst, ja, wieder durch, okay, wieder durch, zum 17. Mal. Und zum 17. Mal legen sie in kläglichster Manier diesen Ball daneben. Ich habe einfach so, ich habe das schon öfter gesagt, glaube ich, über Alltag diese Saison. Aber da fehlt halt einfach diese Ruhe im Abschluss. Es fehlt dieser absolute Killer einfach. Dieser, der nimmt sich einen Ball an, guckt aufs Tor und nagelt dieses Ding einfach Richtung Tor. Und wenn es sein muss, drückt er den Torwart mit rein. Ist eigentlich ein Atenohio, aber der ist so, wirklich so außer Form, dass der halt momentan sehr, sehr fehlt bei Alltag. Was ich halt interessant finde, in der Viererkette klappt es halt sehr, sehr gut jetzt wieder im 4-3-3. Mit Ingolic, der bis 26 verlängert hat. Halt wirklich so der konservativere Part und Wetterogo, der viel Alarm macht, glaube ich, auch in dieser Partie wieder gut gewesen ist. Was ich halt so ein bisschen weird finde, sie haben ja einen neuen Innenverteidiger geholt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast im Winter. Pascal Estrada, der ja länger als größeres Talent gilt im österreichischen Fußball, war in der Academy der Wolves, also von Wolverhampton, ging dann zu NK Olympia, Ljubljana. Oh, der hat witzigerweise in Leon den gespielt, das ist näher von Lenz. Kommt auch aus Lenz. Dass der halt wirklich noch gar nicht angekommen ist, noch keine Spielpraxis hat. Auch 0 Minuten gesehen in dieser Partie. Rainer, wiederum, wie sich Konstantin Rainer, der wieder reingearbeitet hat. Und so ein richtiger Fels ist für Alltag. Hätte ich so nicht geglaubt. Aber er ist ja auch, ich weiß nicht, ob die eine Kaufklausel haben, weil er nur ausgeliehen ist. Aber wie gesagt, auch so vom Defensiven her. Stojanovic, der ja auch am Schluss noch gut hält gegen Bakshi, die sind defensiv gut aufgestellt. Mir ist halt vielleicht das Mittelfeld ein bisschen mit Jäger ist für mich halt einfach so, wenn ich diesen Namen sehe, ich denke halt wirklich einfach so ein bisschen zu konstruktiv. Für den Ball, den sie spielen, passt es. Beere, aber auch Beere, Demarcu, Fadinger wirklich, du hast mit Fadinger diesen einen Kreativspieler, den du im Mittelfeld hast. So in dieser ist ein bisschen für mich in der Halbposition, Halbraum ein bisschen verloren. Der kommt aus der Sturmjugend. Der kann auch wehtun. Also den kannst du auch auf die 8 stellen. Der räumt da ein bisschen auf. So, es ist für mich, ja, im Mittelfeld hätte man noch ein bisschen was tun sollen. Vielleicht weg ein bisschen von diesem Destruktiven und ein bisschen hin. Du brauchst auch, wenn du so ein Fußball spielst, brauchst du auch jemanden, der genau diese zielgenauen Pässe spielen kann. Halt diesen einen Kreativtyp in dieser Schar von Schenkelfressern. Brauchst du halt einfach diesen einen kreativen Kopf. Und der fehlt mir halt noch ein bisschen bei Alltag, also im Zentrum, im Mittelfeldzentrum auf jeden Fall.
Ja, also für die langfristige Entwicklung ist jemand, der ein bisschen das Spiel an sich reißen kann, definitiv etwas, was Alltag braucht. Ich weiß halt nicht, ob Standfest das überhaupt spielen lassen will oder ob der das trainieren kann, jetzt mal so gesagt. Also ich kann, also wenn ich sage, ich weiß nicht, ob er es kann, dann meine ich das wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil mit Standfest, wir haben ja immer noch zu wenig
Sample Size.
Data Size, sage ich mal. Um das wirklich beurteilen zu können, was will er genau machen überhaupt? Wie sieht seine ideelle Idee vom Fußball aus? Oder ist das wirklich dieser Gegenpressing-Ball, den Alltag eben gerade spielt? Und ich finde viel von deiner Analyse auf jeden Fall richtig, was halt wieder hervorsticht bei Alltag. Und das sieht man hier, finde ich, auch relativ gut in den Chancen. Sogar wenn du eine relativ High-Value-XG-Chance hast. Dadurch, wie das Alltager Spiel funktioniert, dieses sehr intensive, wo du sehr viel laufen musst und sehr viel gegenpresst und wo du sehr schnell Gegenstöße machst, sind sogar Chancen mit relativ hohem XG trotzdem weniger wert. Einfach weil du, ich sag's mal so, wenn du von 50 Metern anläufst und dann den Ball kriegst, wie zum Beispiel in der einen Situation, Bäre, meine ich, war es. Ich habe es mir hier aufgeschrieben in den Notizen. Ich habe es ja vorhin genannt, die Chance. Nee, Fadinger. Nach einer, nee, Gebauer war es, nach einer Fadinger-Flanke. Der muss sich halt in der Situation dreimal umstellen, weil zuerst bist du im Gegenpressing-Modus, dann gewinnst du den Ball wieder, dann läufst du nach vorne, dann kriegst du auf einmal die Flanke schon und dann schießt du. Das ist was anderes, als wenn du eine Chance für denselben XG-Wert kriegst, wo du einfach nur selbst das Spiel kontrollierst, die Flanke kriegst und dich dann direkt mental auf den Schuss einstellen kannst. Falls du verstehst, wie ich das meine.
Ja,
Das ist, glaube ich, ein
100%.
relativ logisches Beispiel dafür, weil solche Chancen, wo es eben sehr chaotisch zugeht, sind weniger wert, selbst wenn sie denselben XG-Wert haben. Das sieht man teilweise auch in tatsächlichen Statistiken reflektiert. Deswegen sind da auch Mannschaften wie Man City oder Arsenal und so weiter. Und natürlich beim Elite-Niveau, auf dem ich jetzt gerade rede, ist diese Differenz nochmal kleiner, weil die können das halt einfach sich ganz schnell umstellen. Dafür sind die trainiert. Aber selbst da merkt man das, wenn du diese Chancen selbst durch die eigene Dominanz herausarbeiten kannst, muss manchmal der XG-Wert gar nicht so hoch sein. Du kriegst einfach irgendwann dein Tor.
100%.
Aber wieder zurück zum Spiel ein bisschen. Der WRC im Übrigen in Halbzeit 1 mit, ja, einer wirklich guten Szene aus dem Spiel heraus, wo man selbst mal nach alterer Fehler den Ball gewonnen hat. Zimmermann nimmt sich einen Abschluss vom 16er Rand, aber ist Zimmermann, der hat kläglich vergeben. Und dann hat Zimmermann nochmal einen Kopfball nach einer Standardsituation. Und in Halbzeit 2 kühlt das Spiel generell so ein bisschen ab. Alltag macht aus einer Szene, die muss man erwähnen, denn Alltag macht ein vollkommen reguläres Tor. Es ist ein Standard, es ist ein Kopfball, wunderbar verlängert in die lange Ecke, keine Chance für Güttelbauer, aber hold up, wait a minute, wir hatten ja noch gar keine Schiedsrichterdiskussion die Woche, denn Baumgartner wurde da angeblich gehalten, sodass er nicht mehr ins Spiel eingreifen wollte. Und die Entscheidung war so klar, dass man es, das, meine ich, mit VAR aberkannt hat. Und das ist eine der, das ist schon wieder so dermaßen lächerlich. Weil der wird da halt, die haben da einen ganz normalen Zweikampf. Er wird da kurz gehalten, nachdem er zuerst den Altacher Gegenspieler anrempelt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann würde er sogar losgelassen, bevor der Ball überhaupt in den Strafraum fliegt.
Lukas Jäger
Also,
war es, ja.
Jäger war es. Was ist das?
Ich habe
Was ist
halt,
das für eine
ja,
Linie?
ich habe es mir gerade angeguckt. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich wusste noch, ich habe auch das Tor damals gesehen, das weiß ich noch, weil halt ein bisschen verschoben war, die Halbzeiten von beiden Spielen. Dass halt da am Anfang der Kommentator gesagt hat, okay, ist da irgendwo abseits vielleicht? Weil, wenn du dir einfach diese Szene nochmal anguckst, auch in der Wiederholung, du siehst diesen Griff nicht mal. Und das Ding ist, Baumgartner hätte ja nicht eingegriffen. Der hatte ja einen Gegenspieler, Rainer. Ich glaube, Diabaté hat das Gegenspieler oder Borghsi, einer, nee, Borghsi war es, Entschuldigung. Und nur weil der halt nicht in den Zweikampf kommt und Baumgartner, ich versteh das halt nicht. Das würde niemals irgendwo ins Verhältnis gesetzt werden. Bei irgendeiner Liga, da hätte man gesagt, ja, gehalten, aber ne, das hat keinen Ausschlag auf die Situation. Die haben es dann nochmal hingezoomt und ich denke mir, ja, er hat ihn halt kurz gehalten und dann im richtigen Moment hat er abgelassen. Das ist eigentlich eine sehr kluge und eine, ich glaube, in so einem defensiv denkenden Spieler wie Lukas Jäger eingeimpfte Situation. Also, ich verstehe das nicht.
Nee, ich auch nicht. Also, vielleicht willst du mal kurz schauen, wer der Schiedsrichter war, aber es ist schon wieder einfach schrecklich. Also, europäische Schieds.
Safak Barmaksis, sein drittes Spiel in der Bundesliga.
Okay. Aber, also, gut, dann wollen wir mal nicht auf ihn eintreten, aber es ist halt trotzdem einfach eine grauenhafte Fehlentscheidung. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wobei der österreichische Schiedsrichterbund wird das natürlich nicht anerkennen. Dafür in der einen Woche das Schneckhandspiel, was man nicht mal sehen konnte, anerkannt als klare Fehlentscheidung im Nachhinein. Ach, wer weiß, es ist mir mittlerweile eigentlich egal. Ich bin müde davon, über Schiedsrichter zu reden.
Ja.
Im Spielverlauf, Alltag verliert gegen Ende so ein bisschen die Kontrolle über das ganze Ding. Denn man würde einfach müde nach der Zeit mit dieser Spielweise. Und dann gewinnt der WRC das Ding fast sogar noch. Rieder einmal fast mit einem Tor aus dem Nichts. Ein absoluter Worldie aus der Distanz. Also wenn der da reinfliegt, dann ist das ein Tor der Saison-Contender, weil der wäre perfekt gezirkelt gewesen. Und dann nach einer Flanke verliert Altach im eigenen Strafraum den Ball und Borghsi aus kürzester Distanz scheitert an Stojanovic, der eine unfassbare Parade raushaut. Den drüber zu kriegen, noch über die Latte ist keine Selbstverständlichkeit, ganz und gar nicht. Also, wie gesagt, großartige Torhüter-Saison in Österreich gerade. Und so trennen sich Alltag und der WAC mit 0:0. Und man muss sagen, das Rennen um den ersten Platz in der Quali-Gruppe ist wie dieses eine Video. Two Idiots Fighting.
Ja.
Beide einfach auf, beide einfach im Stehen am Rennen.
Ja.
Ach, oh. Gott.
Ja.
So, wollen wir weitergehen.
Two Idiots Fighting, ja, das ist eine gute Überleitung.
Stimmt, ja.
Austria Lustenau und WSG Tirol spielen und Tirol holt in diesem 6-Punkte-Spiel den Sieg. Und man muss sagen, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Tirol war also die absolut bessere Mannschaft, aber die hatten halt dann am Ende auch wieder diese Selbstzerstörungsqualitäten. Also das war, boah, es fing schon früh an, Wattenspiel in der Dreierkette, baut auch mit drei Mann hinten auf. Die Innenverteidiger stehen sehr breit, also sehr, Schulz und Sulzbacher sind sehr in der Offensive mit beteiligt. Und es wurde auch schon ein Theme ein bisschen in dem Spiel. Man hat den langen Ball gesucht Richtung Prelitz. Jedes Mal, also Prelitz, der sich ein bisschen nicht mal zurückfallen lassen hat. Ich dachte eher, Prelitz lässt sich zurückfallen und Diarra nimmt die Läufe. Aber es war umgekehrt. Diarra ließ sich zurückfallen und Prelitz nahm die Läufe und bekam sehr viele gute Chancen. Da gab es mal eine Szene, wo Kennedy Boateng dazwischen spritzt. War ganz klar kein Elfmeter, denn Boateng spielt zuerst den Ball, bevor und ja, und dann schwingt halt Prelitz in ihm rein. Ganz richtig, der spielt den sterbenden Schwan, aber da hat sich Ref Alexander Hakam, oh mein Gott, nicht beirren lassen. Auch mal was Neues. dann ging es ein bisschen so weiter. In der 20. Minute holte sich Diarra gelb ab und der hat dann so in der 42. Minute eigentlich für mich persönlich auch einen Foul gemacht, wo man sagen könnte, da war Hakam sehr gnädig zu ihm. Also das war wirklich sowas, wo ich gesagt hätte, jo, ein anderer Schiri gibt dir da gelb-rot. Wurde dann auch ausgewechselt in der 56. Ich hätte ihn in der Halbzeit schon rausgenommen einfach. Aber vorher noch ein Tor in der 42. Es wird wieder hinten rumgespielt. Okumbo war raus auf Guganik und der mit diesem überragenden Ball auf Prelitz, der den Lauf genau richtig startet, in den Rücken von Meisel, glaube ich, war das. Genau. Und der Abschluss ist halt klasse. So einfach direkt abgeschlossen, ohne den Ball abzunehmen.
Entschuldige, dass ich kurz unterbreche. Denn dein Lob für Prelitz ist absolut richtig. Ich finde auch, er hat das schon gegen die Austria relativ gut gezeigt. Wenn der Mann mit ein bisschen Platz starten kann, dann, also der macht das wirklich gut dahingehend. Er muss sich halt nur im Abschluss verbessern, dann hat er wirklich Potenzial. Aber ich will dich korrigieren: Der Mann, dem Prelitz seinen Rücken läuft, das ist Grujicic.
Ah, Grujicic.
Und ich will dich was fragen, weil hast du gerade die Szene offen zufällig?
Ja.
Wenn der, also als der lange Ball geschlagen wird, erstens neben der Tatsache, dass Taferner einfach mal 10 Meter keinen Mann um sich herum hat in der Szene, warum ist Kennedy Boateng auf rechts, also in der, bei der Rechtsverteidigerposition?
Ich weiß es nicht.
Warum ist Grujicic, der als Linksverteidiger spielt, in der Mitte?
Ich glaube.
Der einzige Mann, der in der Situation wirklich auf seinem Platz ist, ist Meisel und die Mittelfeldspieler vor ihm.
Ja.
Die defensive Zuordnung in der Situation, und das kennt man ja eigentlich nicht von Heraf-Mannschaften. Also, was ist denn da passiert?
Ich weiß es nicht. Wirklich. Wahrscheinlich ist es halt so gebaut, dass wenn Anderson nach vorzieht, dass es trotzdem weit in der Viererkette bleibt. So an die Herren auf der destruktive Trainer vor dem Herrn, also kann ich mir vorstellen, aber es geht halt überhaupt nicht auf, ne? Also ich sehe es mir gerade an, das ist halt so ein bisschen 4-3-3 gegen den Ball. Tobias Berger, der halt für Matthias Mark reingekommen ist. Also Grujicic hat, glaube ich, auf links angefangen, aber weil Mark rausgekommen ist, hat er Tobias Berger eingewechselt und der ist halt nominell Linksverteidiger.
Ah, okay. Also Grujicic ist sogar reingerückt. Okay, dann will ich das zurücknehmen. Aber Boatengs Positionierung fand ich trotzdem wild in der Situation.
Ja, Ja, aber das ist halt genau das, ne? Anderson rückt nach vor und Boateng rückt auch ohne Grund nach vor, sehe ich gerade, ja. Dann gibt es halt den Ball. Oder warte mal, ich glaube, es ist wegen Ogrinets, weil Ogrinets sich ein bisschen nach vor orientiert und dann den Lauf zurück macht. Boateng orientiert sich an ihn und da geht halt diese Riesenlücke auf, in der sich Diarra ja auch klug positioniert, auch so im Halbraum. Und ja, und dann läuft halt Prelez allen weg. Taffarel zieht Berger auf sich. Also dieses Mann-gegen-Mann-Verteidigen da hinten hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, also der Pass von Gugarnik ist auch, ja, also große Klasse. Denn ich habe den richtig gefeiert, wie er passiert ist. Und er ist und bleibt weiterhin sehr, sehr geil.
Absolut großartiger Ball. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen.
Ja.
De Boer hätte ihn nicht besser geschlagen. Das kann man auch
Nee,
sagen.
hätte nicht, nee. Ja, oh mein Gott, ja, aber der Bo hat ihn ein bisschen länger geschlagen. Mit ein bisschen
Ja,
mehr
das
Speed.
stimmt. Der hat ihn aber auch auf einen besseren Spieler geschlagen. Darum.
Ja.
Also
Oh.
nichts gegen Nick
Ja.
Prillitz, aber
Ah.
Dennis Bergkamp ist
Magier.
marginal drüber.
Ja, marginal drüber, ja. Und was halt Tirol in diesem Spiel wieder gut macht, die sind wieder giftig. Gegen den Ball sehr, sehr ungemütlich. Dann gibt es halt eine rote Karte. Also, wo Kennedy Boateng halt einfach kein Land sieht gegen Prelez, der das wieder sehr gut macht mit dem Lauf. Setzt den Körper gut rein. Kennedy Boateng muss mit den Händen wegbleiben, geht aber mit den Händen hin. Und das ist halt, ja, er lässt Hakan da einfach keine andere Wahl, als ihm rot zu zeigen. Denn letzter Mann, wenn er einfach mit den Händen wegbleibt, dann gibt es hier gar nichts. Dann brauchen wir darüber nicht diskutieren. So ist es halt dumm. Weil Lustenau hat ja sowieso schon nicht so viele Leute, vor allem auf diesem Niveau. Ja, und dann dachte man, ja, ist, wie man so auf schön Österreichisch sagt, a gmade Wiesen, weil dann auch Luca Meißl mit einem, nee, doch Luca, ne?
Ja, Luca.
Ja, Luca Meißl mit einem Handspiel, wo ich sofort im Moment gesehen habe, ja, es ist Handspiel, aber vorher wurde über Abseits diskutiert. Und ja, also Prelez steht aber sowas von ganz klar nicht im Abseits. Der eingewechselte Alexander Buxer nahm sich den Elfmeter an, verwandelte ihn ganz trocken, sein erstes Tor in der Bundesliga. Man hätte sich ein bisschen mehr, glaube ich, von ihm in Tirol erwartet. Der steht jetzt bei, wenn man die beiden Cup-Tore dazu rechnet, bei 25 Spielen, 3 Tore und 2 Assists. Ist halt. Aber du hast es schon mal richtig gesagt. Tirol hatte in den letzten Jahren immer mindestens einen Stürmer, der richtig reinkrachte. Man dachte, es ist Buxa, aber es ist mehr Prilic geworden. Ja, und nach dem Spiel, also nach diesem Tor, habe ich mir dann auch schon gedacht, ja, das ist es. Also da lässt Tirol nichts mehr anbrennen. Aber es ist halt eben Tirol. Gab einen langen Ball und wo Mikic. Also wo Guganik noch reinrutscht in Mikic, sonst hätte der frei aufs Tor geschossen. Also wirklich nach diesem 2:0 gab es so diese ganz, ganz leichte Auferstehung von Lustenau, wo dann auch spät noch der Anschlusstreffer kommt von Iadali Diaby. Aber ja, das war's dann eigentlich auch. Also der Gegentreffer war halt auch nur hoch, also Tirol stand hoch. Aber. Ich weiß, hast du das Tor im Kopf gerade?
Das Lustenauer Tor.
Ja.
Nee, also tatsächlich meine letzte Notiz zu dem Spiel ist, da sind tatsächlich Tiroler Auswärtsfans, weil ich so schockiert war, ich konnte danach nichts mehr begreifen. Tut mir leid.
Auf jeden Fall. Also Mikic bekommt den Ball. Es ist eine 2 gegen 2 Situation. Beziehungsweise läuft Diaby zwischen Bacher und Okombova rein. Und ich habe die beiden Namen schon gesagt. Bach und Okungbowa. Für was sind die bekannt?
Grauenhafte Misskoordination und Fehler.
Genau, für nichts kennen. Okungbowa dreht ab, guckt nur auf den Ball. Üstündak und Guganik haben Mikic eingeholt. Also das heißt, die sind für Mikic zuständig. Was machen Bach und Okumova? Orientieren sich Richtung Mikic und Diaby läuft halt so ein bisschen in den Halbraum rein und ist völlig blank. Also der ist völlig blank, weil Okumova und Bacher völlig die Orientierung verlieren. Dann macht er rein dann zum 1 zu 2. Also das ist wirklich. Wenn ihr irgendwie Trainer seid in der Kreisklasse oder so oder im Jugendbereich, zieht euch diese Highlights rein, zieht euch dieses Tor rein und sagt, Jungs, so dürft ihr es nicht machen. Und das gebe ich dir jetzt, lege ich dir auch noch zum Herzen, dass du dir dieses Tor wieder anguckst. Es ist halt einfach wirklich. Okumbo war wirklich, der dreht sich weg so von, der dreht sich weg von Diaby.
Das
Wie ein
Schlimme ist,
Stürmer.
Okungbowa macht das, der macht das ja weekly einfach. Der macht das jede Woche. Jede Woche hat der mindestens eine Szene, wo der sich denkt, da ist der Ball, das ist das Einzige, was mich interessieren muss.
Der hat sich großartig wie ein Stürmer von Diaby weggelöst, Alter, mit dieser Körperdrehung. Und hat sich so hinter Bacher gestellt, so einfach so. Und hält somit auch das Abseits auf.
Oh Mann, Alter.
Also da hat Glück,
Oh
da
Gott.
hatte Tirol Glück, dass der, dass dieses Tor so spät passierte und dass der Gegner halt auch nur Austria Lustenau hieß. So konnte man sich so ein paar Fauxpas leisten. Wer sich keine Fauxpas mehr leisten kann, ist Austria Lustenau, denn sonst wird es ein bisschen knapp jetzt. Jetzt sind es 5 Punkte Rückstand auf Tirol. Und jetzt sind sie in der Bringschuld.
Ja, also jetzt kann man, spätestens jetzt kann man sagen, es ist am Dampfen. Es ist alles am Dampfen. Denn jetzt muss mindestens ein Auswärtsspiel gewonnen werden, wahrscheinlich. Also man wird gegen Altach, gegen Blau-Weiß oder vor allem, also man darf wahrscheinlich vor allem gegen Tirol einfach nicht mehr verlieren, weil ich glaube, Blau-Weiß und Altach werden das nicht hergeben. Man wird auch noch gegen einen von den, oder man wird hoffentlich gegen beide von den beiden Konkurrenten zumindest Punkte holen. Gegen mindestens einen wird man gewinnen müssen, wahrscheinlich. Ich glaube, Blau-Weiß ist da der wahrscheinlichere Kandidat. Obwohl, Altach ist halt sau blöd. Ja, it's a race for the money, you know? Ist schwer zu sagen. Nee, aber man würde auf jeden Fall sich nicht mehr viele Fehler erlauben können, leider. Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber ja, es ist schon ein bisschen bitter jetzt, muss man zugeben. Naja, wenn wir das Spiel zumachen.
Ja, können wir.
Ja, wenn wir das Spiel zu machen. Wo willst du hin? Willst du nach Linz
An
oder
die
willst
schöne
du?
blaue Donau.
Du bist an die schöne blaue Donau. Ah, ja, was okay. Der LASK empfängt zu Hause den SK Austria Klagenfurt. Und das Interessanteste an dem Spiel sind wahrscheinlich vor allem die personellen Veränderungen beim LASK. Denn, und zwar am allerwichtigsten, Berischer verschwindet aus der Startelf. Sageda hat das Experiment wohl tatsächlich aufgegeben. Und ich finde, man sieht direkt einen Effekt. Also der LASK hat jetzt, ich glaube, 6 Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Kannst du mal kurz überprüfen.
Ich guck kurz.
Aber alleine, wenn man schon auf die Statistiken guckt, sieht man den Effekt. Denn wenn man mal vergleicht, alleine das, oder wenn man sich alle Spiele von Berisha anguckt bis jetzt, zeigt sich ein Bild bei seiner Heatmap. Wo kriegt er am meisten den Ball? Ja, so links, relativ weit außen. Ein bisschen zurückgezogen und er versucht da zu kombinieren, relativ schöne Pässe durchzusetzen, den Ball nach vorne zu bringen, klar. Und wenn man das vergleicht mit Jovicic, der Mann ist smack dab in the middle. Er steht einfach nur im Zentrum, das ist der einzige rote Bereich, sonst ist er nirgendwo anders anzufinden. Und man sieht einfach, es befreit Horvath ein bisschen. Der befindet sich auf dem Spielfeld zwar in ähnlichen Räumen, wie in den anderen Spielen, aber er kriegt halt mehr Ballkontakte in diesen Räumen, wo er eben gefährlich wird, nämlich rechts, ein bisschen relativ weit vorne im Halbraum, wirklich als dieser offensive Mittelfeldspieler, wo er auch in der Hinrunde relativ gut geglänzt hat. Und man merkt es auch gegen den Ball, dass mit Jovicic, der einfach immer in diesem Zentrum steht, wird es Mannschaften schwieriger gemacht, umzuschalten, es wird Mannschaften schwieriger gemacht, sich durchzuspielen. Und Jovicic ist nicht mal ein guter Sechser. Also der spielt jetzt keinen sonderlich guten Ball, aber alleine schon ein gewisses Spielerprofil zu haben ab einem gewissen Niveau ist besser, als es nicht zu haben. Denn es ist ja jede Position, jeder einzelne Spieler, den du aufstellst im Fußball, ist ja wie ein Dominostein. Wenn der da steht, dann beeinflusst das das gesamte Spiel von allen anderen Spielern. Das ist was man gerne mal vergisst. Darum kann man halt auch nicht, darum kann man gewisse Spielerprofile einfach nicht ersetzen. Und ein Sechser Spielerprofil ist auch für den LASK sehr, sehr wichtig im Mittelfeld. Waren es 6 Spiele?
Fünf
Falls du mich
Spiele.
korrigieren kannst? 5 Spiele waren es. Gut. 5 Spiele ohne Gegentor. Und die andere personelle Veränderung ist Elias Havel, der mal wieder in der Starter spielen darf, hat keine allzu aufregende Szene gehabt, leider. Und ja, was kann man zum Spiel sagen? Es startet langsam. Bis zur 25. Minute gab es keinen Schuss. Ja, der LASK hatte danach die große Mehrheit an Chancen in der ersten Halbzeit und es lief immer über Horvath. Er schlägt gute Standards, hat selbst mal einen Abschluss aus dem Halbraum, macht ein paar gute Dribblings, kombiniert relativ gut. Aber die beste Chance in der ersten Hälfte gehört auf jeden Fall den Kärntnern in Form von Besuschkow, der an Talavera vorbeigeht und dann doppelt an Laval scheitert, der das in der Szene wirklich gut macht. In Halbzeit 2 bleibt das Spiel relativ gleich von der Art. Der LASK ist spielbestimmt, hat die Mehrheit des Balles, aber spielt sich nun auch einige ganz gute Chancen raus. Die erste davon nach einem Flecker-Dribbling. Und dazu habe ich tatsächlich eine These, die mir gerade einfällt. Weil, und ich weiß nicht, es ist nur durch eine Überlegung zustande gekommen von mir. Und mich würde interessieren, ob du mir da zustimmst, aber ist Klagenfurt relativ anfällig für Einzelaktionen? Vor allem Dribblings?
Ja.
Weil ich habe darüber nie so richtig nachgedacht, aber also mir kommen schon ein paar Dinge in den Kopf, wo ich mir denke, wenn du bei Klagenfurt wirklich einfach versuchst, Kopf durch die Wand, durch diese gut gestaffelte Reihe durchzugehen, dann hast du teilweise eine bessere Chance, als wenn du es mit Kombination versuchst. Ganz einfach.
Ja, da, weil das Ding ist, die geben mir so ein schottische einfach so, oder so eine Championship-Mannschaft vibe, weißt du? Ein gut gestaffelter Block, sehr, sehr kluge Spieler, einfach die sich gut in Laufwege reinstellen können, nicht die schnellsten. Aber wenn du sie halt im 1 gegen 1 challengst, ist ihre Größe oftmals ein bisschen ge gegen sie, weil sie sich dann selber so sich verknoten. Und wie gesagt, die spielen halt auch mit Thorsten Mara, Getzos und Robatsch. Also vor allem Mara und Robatsch, glaube ich, kommen halt momentan nur so über ihre Kantigkeit. Das ist ja der einzige Selling Point von Thorsten Maras Karriere gewesen, dass er halt bisschen, ja, nicht, ich will gerade nicht sagen, standhaft ist, weil das ist er nicht, aber gut Passwege lesen kann manchmal. Und wenn du da halt dann so als kleiner Spieler reingehst, oder als guter technischer Spieler, muss nicht klein sein, aber ein guter technischer Spieler reingehst, dann kannst du da viel anrichten. Und wenn du dann halt auch noch ein körperliches, ein athletisches Profil mitbringst, weil wie gesagt, Mara ist nicht standfest, der fällt leicht, dann hast du da sehr, sehr gute Chancen. Und ich sag's eh immer, bei so gestaffelten. Du musst versuchen, halt wirklich einzeln die Spieler rauszupicken. Vielleicht einzeln mal draufgehen, dass sie halt nicht im Verbund verteidigen können, sondern dass sie einzeln verteidigen können. Da kriegst du vor allem solche Fünferketten sehr gut. Und ja, es ist genauso. Das ist die These, ist gehe ich absolut mit, das ist absolut korrekt in meinen Augen.
Darum, in Zukunft Mannschaften vielleicht einfach mal versuchen, ins Dribbling zu gehen. Wer weiß. Man sollte uns anhören als Analysten. Das haben die sicher noch nicht selbst herausgefunden. Naja, Klagenfurt hatte danach tatsächlich die Chance, selbst auf 1:0 zu stellen. Binder bringt nämlich nach einer sehr, sehr komischen Sequenz den Ball irgendwie durch und dann ist die LASK-Defensivreihe in sehr großer Bredouille. Talovierov muss in die Mitte ziehen und versuchen, Abschluss und den Pass auf Kawainer zu verhindern, weil Bonner komplett durch ist und mit seiner Geschwindigkeit halt aufs Tor ziehen kann. Aber er schafft es nicht. Der Ball kommt zu Kawainer im Strafraum der Linzer und dann ist es eine großartige Parade von Laval, wo er den Arm gerade noch so hochzieht. Also gegen Sinan Kawainer 1 gegen 1 zu gewinnen, das macht nicht jeder. Das kann man ganz eindeutig sagen.
Weißt du, was ich da für eine Handschrift lese?
Was für eine Handschrift?
Die New-York-7-Handel-Handschrift. Wie ruhig der bleibt beim 1 gegen 1. Der profitiert von New-York-7-Handel als zweiten Torwart so brutal davon.
Ist eine naheliegende These. Der LASK im Gegenzug dann mit dem 1:0. Es ist eine Ecke von Sascha Horvath. Und Luke Kneder verwandelt dann zum 1:0. Der LASK hätte im Nachhinein definitiv noch das zweite machen können. Von Klagenfurt kam nicht mehr wirklich irgendwas. Es kam einmal noch zu einer wirklich, wirklich guten Kombination vom LASK, die man in den letzten Wochen ja eben so selten gesehen hat. Aber in dem Fall legt Uso den Ball ganz knapp am Pfosten vorbei. Er rollt da wirklich in Zeitlupe vorbei, sage ich mal. Und so gewinnt der LASK. Verdient mit 1:0 gegen Klagenfurt. Man hat wieder ein bisschen die Spur gefunden, glaube ich.
Du weißt, ich muss das Gegentor nochmal ansprechen. Diese Ecke.
Natürlich.
Das war wieder ein weiterer Beweis, dass Manndeckung nicht, also nee, Raumdeckung nicht hilft, genau, bei Ecken. Luke Kneder darf völlig frei durch den Strafraum stolzieren, kriegt keine, nicht mal Mühe an Gegenwehr, weil Nicolas Binder ist sein Gegenspieler, der denkt sich halt einfach, ist nicht meine Baustelle. Der zieht Richtung der Menge einfach. Die Richtung dem Pack, das vor ihm kommt, aber auch Janik Robatsch und Thorsten Mara, glaube ich, steht da auch noch drin. Die sehen ihn. Vor allem, ich glaube, Thorsten Mara guckt noch auf ihn. Und die lassen ihn gewähren. Die stehen einfach nur auf der Stelle. Die stehen da wie Kicktipp-Figuren. Wie Kicktipp-Figuren, die gegen einen echten Menschen spielen. Und der echte Mensch kann sich bewegen, die Tipp-Kick-Figur nicht. Und das ist genau das Problem. Der kommt völlig frei zum Kopfball. Die Ecke ist völlig frei. Menzel hat keine Chance. Ist auch 0% seine Schuld, weil einfach vier Leute vor ihm, die bleiben einfach stehen, weißt du? Ich sage ja nicht, wenn der Kopfball reingeht, weil er den Kopfball gut platziert, was er macht, mit Gegenwehr dabei, sage ich nichts. Ja, wenn du halt den Kopfball-Zweikampf verlierst du den Kopfball-Zweikampf. That's life. Aber das ist so das Äquivalent von nicht mal versuchen. Von einer Mannschaft, die ich immer sehr, sehr hoch lobe in der defensiven Strategie und Kompaktheit, ist das einfach so ein richtiges... Nee. Also, wenn ich Peter Parkhult wäre, ich hätte da mein Stuhl rausgerissen, wenn ich das nochmal sehe. Alter, das in der Nachbesprechung, wenn ich Robert oder einer, oder Binder oder Mara wäre, ich würde so klein mit Hut werden in dieser Nachbesprechung, weil ich mich so... ich würde im Boden versinken. Und es funktioniert halt einfach nicht mehr. Also man muss es aufhören, damit versuchen, gegen so Spieler wie Luckeneder. Der ist 1,90 groß. Das ist nicht sein erstes Kopfballtor, was er schießt. Warum lässt man den völlig frei gewähren? Also wirklich ohne Gegenwehr kommt der völlig frei zum Kopfball. Ich verstehe es nicht. Warum diese wiederkehrenden Fehler bei jeder Mannschaft passiert, es ist mir ein absolutes Rätsel.
Lasst euch das gesagt haben vom Sturmfan, der sieht viele Standardtore in seinem Leben. Darum. Wollen wir das Spiel zumachen?
Ja, können wir.
Machen wir das Spiel zu. Dann darfst du weitermachen, nämlich bei Hartberg gegen Rapid.
Ja, es war, wenn wir schon von Sturheit reden, mit Manndeckung bei der nach Standards, hier wieder Sturheit, TSV Hartberg. Es war teilweise so, also Rapid gewinnt dieses Spiel 3:0, aber es war halt teilweise so in diesem Spiel, Rapid ist Hartberg im Aufbau sofort mit 4-5 Leuten angelaufen. Und die denken nicht mal daran, den Ball lang zu spielen. Wo ich mir denke, ja, es ist immer schön, wenn man sich als Prämisse stellt, Fußball spielen zu wollen, mit dem Ball was anzufangen, mit von hinten raus zu spielen, konsequent. Aber es gibt halt so diesen einen Moment, den viele Mannschaften übersehen, und das ist wann es einfach nur klug ist, diese Scheißpille aus dem Stadion rauszujagen. Egal wohin, einfach weg. Und das versäumt für mich Hartberg jetzt des Öfteren momentan auch hier. Also ich will erst später über die Tore reden, denn weil es mich einfach so ein bisschen aufregt. Einfach Hartberg verbaut sich einfach aufgrund der eigenen Sturheit sehr viele Punkte, habe ich so das Gefühl, oder wie siehst du das? Okay.
Entschuldige, ich hatte gerade nur erwartet, dass du noch mehr sagst.
Nee.
Aber ja, ich stimme tatsächlich zu. Es fehlt bei Hartberg in der Defensive erstens oft an letzter Konsequenz. Und andererseits finde ich auch, durch das Spielermaterial, das man jetzt gerade zur Verfügung hat, ist dieser Stil, den man in der ersten Saisonhälfte so erfolgreich angewandt hat, einfach nicht ganz so effektiv. Denn vor allem mit einem Providence, der ist der Mann, an dem ich das am meisten festmachen würde. Bei anderen bemerke ich teilweise ein Formtief, das ist ja auch ganz normal. Wenn man eine sehr, sehr gute Hinrunde spielt, wie Hartberg das getan hat, dann kann es mal sein, dass man mal nicht so gut spielt. Aber wenn du einen Spieler hast wie ein Providence, der vor allem von einer Sache lebt, nämlich von Momenten, der kann nicht kombinieren, der kann laufen, der kann schießen, der kann manchmal flanken. In dem Spiel hat er einen richtigen Stinker drin, was das anging. Aber der Mann probiert mit seinen Qualitäten sich irgendwie durchzusetzen. Aber das Hartberger Spiel ist halt gar nicht darauf ausgelegt. Da sind wir wieder bei Spielerprofil. Ergibt es Sinn, da einen Providence einzusetzen, wenn er scheinbar einfach keine Chemie hat mit den anderen Spielern in sehr, sehr vielen Situationen? Oder will man da vielleicht, also ich weiß ja natürlich nicht, was Hartberg noch Reserve hat, aber hat man irgendeinen jungen Spieler, den man vielleicht reinwerfen könnte? Hat man was man im System anders verwenden könnte? Das sind so Fragen für mich, weil ich finde, der wirkt halt teilweise ein bisschen deplatziert. Ich finde nicht mal, er macht ein schlechtes Spiel hier. Er ist ja in der Offensive sogar relativ auffällig. Aber was ist, er ist halt so anti das, was Hartberg in der ersten Saisonhälfte so stark gemacht hat, dass man entweder sagen muss, gut, wir müssen unser Spiel ein bisschen darauf auslegen, dass wir eben jetzt einen Spieler haben, der uns ein anderes Element gibt. Das kann ja auch eine Stärke sein, aber gewisse Sachen nicht so gut kann. Oder man sagt, gut, wir wollen das Spielerprofil von einem Lang, was halt nicht so leicht zu erlangen ist, Gordon, beibehalten und dafür vielleicht jemanden haben, der halt weniger Qualität hat. Das verstehst du.
Ja, ich verstehe es. Es ist halt, ja, das ist halt diese Sturheit, weißt du. Es gibt halt auch Mannschaften, die spielen ein bisschen asymmetrisch. Wenn sie über eine Seite kommen, spielen sie es anders, als wenn sie es über die andere Seite kommen. Und somit können sie mehr Spielerprofile abdecken. Wie es halt bei Hartberg ist, der halt links spielt, muss das gleiche tun wie der rechts spielt. Und das ist halt so dieses Problem, was sie momentan haben. Und das hast du perfekt analysiert, auch mit Providence. Und ja, jetzt es. Du siehst einfach, dass dieser Mannschaft so, dass die Mannschaft ein bisschen aus dem Tritt kam. Jetzt sind die Leistungen ein bisschen abgeschlafft, das Mojo ist weg, sagt man auch so gerne, ne? Das Mojo ist weg.
Ich habe
Und
das 1:1 mit dieser Formulierung in meinen Notizen stehen. Ich schwöre es dir. Da steht, Hartberg hat seinen Mojo verloren. Ich schicke
ja.
dir jetzt einen Screenshot davon.
Jetzt sehen. Ja, aber es ist halt so, dass das weg ist. Und man sieht es halt auch beim 1 zu 0 hat er ein bisschen sein Mojo verloren. Es steht da wirklich, oh mein Gott. Nicht gesponsert von Watch Mojo. Nee, aber man sieht es auch beim 1 zu 0. Einwurf von Heil. FDI dribbelt, dribbelt und lässt sich halt den Ball ganz easy wegnehmen von Krigic und dann geht es halt schnell. Jansson, Seidel, Jansson. Nochmal Seidel. Krigic, der super eine Awareness hat, der nicht einfach auf seine Position zurückgeht, sondern die Position, die von Seidel aufgeht, richtig schön einnimmt, zweiter Stürmer ist, bekommt den Ball, macht das sehr gut, lässt ihn durch gegen Kompos, also die nehmen diese Verteidigung so richtig aus, lässt ihn durch. Kompos hat überhaupt keine Chance. Krüll spielt den Ball durch, zieht ihn wieder durch auf Seidel. Der spielt ihn sofort wieder rein. Jansson kriegt den Ball noch irgendwie auf Krüll, der macht das 1 zu 0 rein. Super rausgespielt. Und Ja, ein Harbinger for Things to Come. Denn so sollte das Spiel die ganze Zeit aussehen, dass er Hartberg das Spiel machen will und sich dann halt ganz einfach die Hosen ausziehen lässt von Rapid. Also, pff, viel. Ich kann mich auch an fast keine gute Chance erinnern von Hartberg, weil es nicht wirklich so viel gegeben hat. Es war meistens wirklich nur ein Spiel auf ein Tor. Rapid hat sehr viel gedrückt. Fünf Großchancen, nee, drei Großchancen rausgespielt. Entschuldigung, nicht fünf. Und wenn was von Hartberg kam, war es ein bisschen ja, Zufall. Providence will den Ball reinspielen. Der prallt dann ab bei Kongolo. Nee, der prallt dann ab bei Afdijay selber und so geht der Ball in die Lücke. Und dann aber scheitert Afdijay an Hedel, weil der Winkel zu klein wird. Providence generell sehr an der Linie geklebt. Hedel oftmals in vorbei. Und halt auch ein bisschen, ich seh hier gerade so ein Aufbau, wo Heil sehr nach vorne zieht und du hast halt dann vor allem beide Außenverteidiger und die vier Offensivspieler im Strafraum für eine Mannschaft, die generell auch defensiv gern mal am Struggeln ist, ist das sehr offensiv und da kriegen sie auch fast die Quittung dafür, wenn halt Krull nicht den Ball zurückspielt und es geht halt die ganze Zeit so weiter. Bälle in die Schnittstelle rein und dann scheitert halt hin und wieder noch Rapid, unter anderem mit Jansson. Und dann gab es halt ein ganz klares Handspiel. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber was macht Kompusch da? Was macht er da?
Ich weiß es nicht. Das war eins der schlimmsten Handspiele, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Weil der Mann springt hoch und ich weiß nicht, ob er meinte, es ist ein Vogel und wird gleich abheben oder sowas. Aber, also wo geht seine Hand hin?
Da
Wo
hat
geht seine
zu
Hand
viel Major Tom gehört.
hin? Ja, halt wirklich. Also, was. Jesus
Ich
Christ.
finde das ja brutal schlimm, dass es sich das überhaupt beim VAR angeschaut werden muss, weil er es nicht gesehen hat am Anfang.
Ja, also, keine Ahnung, vielleicht war da irgendwas Cooles, was gerade in den Rängen passierte. Vielleicht haben sich zwei Leute auf die Fresse gehauen, vielleicht hatte einer ein cooles Outfit an. Ich weiß es nicht, wo die Aufmerksamkeit lag, aber definitiv nicht auf dem Fußballspiel, weil wie gesagt, offensichtlichstes Handspiel of my life.
Der steht for real 10 Meter weg und hat freie Sicht drauf.
Also, wenn es den VAR nicht gäbe, in der Situation wäre es eine
Das
Skandalentscheidung
wäre eine
gewesen.
Skandalentscheidung gewesen. Also, das ist halt so ein Handspiel, wo du wirklich die fragen kannst, okay, hat Kompasch auf dieses Spiel gewettet?
Ja, wirklich. Und wenn es der Schiedsrichter nicht gibt, kannst du fragen, hat der Schiedsrichter
Ja,
gewettet?
also,
Also.
boah. Weil da passt alles, da passen alle Schemas rein. Absicht, wo die Hand nicht hingehört, das ist halt einfach, weißt du, die Hand zieht genau nach hinten, wenn er sieht, okay, er springt zu früh. Das ist halt wirklich so, okay. Na, ich so richtig abgefuckt, weißt du, okay, dann stoppe ich ihn halt. Weil es gab auch keine Proteste von ihm. Gab es nicht, weil er es genau wusste.
Aber nur um auf die Zeit zu gucken. Wir haben noch 20 Minuten bis zum Spielanfang.
Ja,
Ja,
wir schaffen ihn.
also ja, ein bisschen müssen wir trotzdem anziehen, glaube
Ja,
ich.
dann macht halt Krull das Tor rein und also den Elfmeter rein. Der hat weiterhin Spiel auf ein Tor. Ich guck kurz. Ich will, ja, das dritte Tor ist genauso. Also Oswald bekommt den Ball, keine Gegenwehr. Sattelberger auf Lang. Lang steckt ihn durch zu Krull. Und Krull haut ihn super rein. Tolle Szene wieder. Dann gab es in diesem Spiel auch noch eine gelb-rote Karte für Donis Avdija. Und der hat sich aufgeregt wie ein Rohrspatz. Also der ist nicht mehr aus dem Diskutieren rausgekommen und hat dann in Richtung Christopher Jäger das Balls gemacht, also die Gestik gemacht Richtung Schiedsrichter, dass er sich ja mal ein paar neue Eier wachsen lassen soll. Wo ich aber Donis Avdija ja verstehe, weil ich sehe den Kontakt nicht gegen Casemiro beim Gelb-Rot. Ja. Das Senat 1 fand es nicht so witzig, gab Avdija ja 3 Spiele Sperre für das. Ein Griff an die Balls, also dass man sagen kann, ey, lass dir mal zwei Eier wachsen, gibt genauso viel Sperre wie homophobe Gesänge.
Ja, ich wollte
Hashtag
es gerade
Hashtag.
sagen. Also, I prefer really, really not to speak. If I speak, I'll be in big, big trouble. In big, big trouble. And I don't wanna be in big, big trouble. Darum.
In Big Big Trouble ist auch Hartberg am nächsten Spieltag. Die haben
Also,
drei gesperrte Spieler.
Jesus. Gegen wen geht's? Gegen euch?
Nee, gegen Klagenfurt. Aber es fehlt
Gegen
Manuel
Klagenfurt.
Pfeiffer, Donis Avdija und Mamadou Sangaré. Alle entweder gelb oder gelb-rot gesperrt.
Ich würde eigentlich sogar sagen, das ist schlimmer, als wenn es gegen euch gehen würde. Weil gegen Sturm würde man sowieso mit einer Niederlage rechnen. Gegen Klagenfurt, das ist ein direkter Konkurrent um die europäischen Plätze. Das ist sehr, sehr bitter für Hartberg. Puh. Da kommen einige Fragen zu auf Shop. Darum.
Aber wie gesagt, lass uns weitergehen, wir müssen anziehen.
Ja. Gut. Was soll man sagen? Ich hasse diese Liga. I do it. I really do. I hate this league. Denn Salzburg gewinnt in Graz mit 1 zu 0 im Top-Duell. Und ja. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich fand der Sturm vor allem in der ersten Halbzeit Salzburg für einen gewissen Zeitraum sehr gut eingeschnürt hat. Zwar kam nichts Sehbares raus, weil unter anderem Horvath einfach mal ja nicht mehr auf einmal das Schießen verlernt, wenn er es muss. Und hast du diese eine Szene gesehen? Die ist nicht in den Highlights, aber wo er den Pass auf Biret versemmelt.
Ja, die habe ich nämlich in den Notizen stehen. Das hat mich so aufgeregt. Wirklich. Ach, ich meine, ich habe in meinen Notizen auch stehen, Tommy Horvath spielt Gott sei Dank nicht für die Austria, weil sonst würde ich jede Woche meinen TV einschlagen. Steht nicht genau so drin, aber es stimmt, würde ich wirklich. Weil, also jedes Mal, wenn ich Horvath spielen sehe, bin ich frustriert und ich habe nichts mit Sturm Graz am Hut. Der macht mich aus fußballerischer Sicht und er ist auch absolut ein Antispieler. Also er ist Anti-Saka-Spieler, kann ich gleich sagen, von der Spielart. Aber auf rein fußballerischer Ebene macht mich der wahnsinnig,
Ja.
wirklich.
Das war, ich hab meinen Vater gehört, der geschrien hat, pass doch. Es war, du, aber das war halt wieder genau diese Allergie, die der hat. Der hat diesen Ball 20, 25 Meter vom Tor und er guckt und guckt, aber nicht auf Biret. Er guckt aufs Tor, er guckt aufs Tor. Und er guckt auf Biret, deswegen war er sich unschlüssig, was er machen soll. Und Biret das war einer der wenigen Zeitpunkte völlig blank. Wenn er diesen Ball darüber spielt, dann klingelt es aber dermaßen. Und Kitaschwili ja leider ein bisschen angeschlagen gewesen von der Nationalmannschaft. Imagine, der hat den Ball in dieser Situation. Imagine es einfach.
Ja, Mann, ich würde es mir ja gerne vorstellen, Mann. Wirklich. Ich würde ja gerne.
Fernando wurde zum Chancentod auf der Seite von Salzburg. Der hatte vier Großchancen und hat alle versemmelt.
Ja.
Also, und teilweise wirklich kläglich. Es war, ja, und es vieles in der
Also,
ersten Halbzeit davon.
ja, also ich werde sagen, über Fernando, wo ich noch vor ein paar Wochen gesagt habe, ich erkenne sein Spielerprofil nicht so ganz. Mittlerweile würde ich sagen, er hat eine tolle Ballbehandlung, ist sehr, sehr dynamisch. Versteht auf jeden Fall das Spiel vor sich relativ gut, vor allem wenn er Raum hat. Aber also in dieser Woche war wirklich Chancentod aus der Hölle. Das hätte ein Roko Simic nicht besser machen können. Und da muss ich auch sagen, bei einigen von den Szenen fand das war das Einzige, was mich am Sturmspiel ein bisschen gestört hat. Weil du hast es gesagt, man hat Salzburg teilweise in der ersten Halbzeit relativ gut eingeschnürt. Man hat das Spiel immer eng gehalten, was du gegen Salzburg einfach tun musst als Sturm. Aber ich fand die Zweikampfquote, man hat sich manchmal nicht so hart reingeworfen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich finde. In manchen Szenen, wie man auch gegen Fernando vorgegangen ist, es war nicht ganz die körperliche Leistung, die ich mir erhofft hatte. Und manchmal auch ein bisschen zu fehlerbehaftet, weil Wüthrich in dieser einen Szene gegen Fernando, wo er einfach ein bisschen am Ball
Ja.
vorbeiköpft, meine ich, sah zum Beispiel schrecklich aus. Und sowas erlaubt er sich ja normalerweise überhaupt nicht. Aber das sind halt diese Kleinigkeiten, die einfach viel ausmachen. Selbst wenn es kein Tor wird, das ist fürs Momentum im Spiel, für das Selbstverständnis im Spiel. Wenn du da alles wegklärst einfach, dann ist die nächste Klärtat noch viel einfacher als die davor. Darum, solche Momente können spielentscheidend sein. Und da habe ich Sturm einfach ein bisschen zu schwach gesehen, um die
100%.
3 Punkte mitzunehmen.
Ja, wer selber vielleicht nie Fußball gespielt hat als Defensiver, ist Vertrauen sowas Wichtiges, und du kannst dir Vertrauen so leicht aneignen mit einer guten Aktion, noch eine gute Aktion drauf, noch eine gute Aktion drauf, und dann denkst du einfach, du bist unschlagbar, kritscht alles weg und kritscht alles super weg. Aber es kann halt genau die andere Richtung gehen. Du machst einen Fehler, machst noch einen Fehler, du machst noch einen Fehler. Und dann traust du dich nicht mal noch mehr in Richtung Gegner zu laufen, weil du denkst, du trittst ihm jetzt auf den Fuß und kriegst rot und 100 Spiele Sperre. Das ist halt so ein bisschen dieses Problem. Und das hat man bei Sturm gesehen, dass sich das halt ein bisschen eingespielt hat. Auch Affengruber, der ja am Anfang richtig was gegen die Birne bekommen hat gegen Fernando, musste dann auch ausgewechselt werden. Ah, ja. Und in der ersten Halbzeit ging es noch 0 zu 0, und dann erste Aktion in der zweiten Halbzeit. Langer Einwurf, Radkov verlängert. Bidstrup schießt, Ball abgefälscht von Stankovic. Geht genau rein. 1-0. Ja, und das soll es halt dann auch gewesen sein in dieser Partie, was Tore angeht.
Ja, es ist halt natürlich wieder ein Klassiker, dass Bidstrup, der in seiner ganzen Profikarriere davor ein Tor macht, natürlich so ein Ding raushaut. Ist halt. Es ist ja. Und dass er dann abgefälscht ist und alles noch dazu. Nee. Es war halt ein Tor, da kannst du auch niemandem so wirklich einen Vorwurf machen, weil ja, Bidstrup hätte da theoretisch einen Gegenspieler, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, der da ein bisschen weiter weg, der da vielleicht einen
Kamera.
Zentimeter weiter weg steht. Kamera war es. Aber aus der Position, wenn der da einfach drauf fackelt, dann geht der halt in 99 von 100 Fällen einfach vorbei. Darum kann ich da niemandem einen Vorwurf machen, so wirklich. Das sind halt diese kleinen Situationen, diese Small Margins, die so ein Spiel entscheiden. Und Bissum war ja sonst wirklich schlechter auch noch. Das tut ja noch mal weh. Ich habe ja gesagt, der ist on Fraudwatch. Der Mann hat 7 Pässe angebracht in diesem
Ja.
Spiel.
Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, also die Sturmspieler haben den auch sehr schön bearbeitet.
Ja, aber also es gibt keinen Excuse dafür. Es gibt keinen Excuse dafür, dass ein Spieler 7 Pässe an Mann bringt. Ruben Provenance bringt mehr Pässe an Ball, an Mann. That's everything I got to say. Everything. Darum.
Übrigens, bearbeiten gab es in der Nachspielzeit noch was sehr Schönes. Ja, Lukas Gurnadoat hat Schneck abgeräumt. Das fand halt Jan Goran Stankovic nicht so geil. Und ging mit ihm so ein bisschen in eine Einlage. Nee, hat Torwart abgesenzt so. Und da gab es dann eine heftige Rudelbildung. Und Gurnadoat sah rot, Goran Stankovic sah rot, und Lavallee sah nach Videoeingriff, also nach Videoreferee-Eingriff, rot. Für mich gehen alle so in Ordnung. Das Problem ist halt, Gurnadoat sah gelb-rot, ne? Und die anderen zwei sahen glattrot, obwohl es Gurnadoat angezettelt hat, schon mit seiner ganzen Art und Weise in diesem Spiel. Und ja, Stankovic zieht ihn runter, fair, sehe ich, rote Karte. Irgendwas gab es da auch noch mit Omer Suley, laut den. Ja, Omer Suley hat nämlich Stankovic weggezogen. Und laut Berichten zufolge von Schicker und von Stankovic hat Stankovic in diesem Fall keine Luft bekommen und hat laut Schicker wortwörtlich um sein Leben gerungen.
Jesus Maria.
Also, weil ihn Soler halt wegziehen wollte, und der hat ihn halt Richtung Hals weggezogen. Wenn man dann sieht, dass Lavallee dafür rot sieht, dass er halt dort an den Hals greift, kann ich verstehen, wo dieses Argument herkommt. Ich muss sagen, ich hab diese Szene hardcore gefeiert, so innen drin einfach, weil einfach, ich liebe solche Szenen. Ich hätte es halt noch mehr gefeiert, wenn es halt nicht Sturm gewesen wäre. Also wenn das, weil nicht bei Austria Blau-Weiß passiert wäre, dann hätte ich es aber sowas von gefeiert. Also dann wäre das für mich das Spiel des Spieltags gewesen. So ist es halt ein bisschen, ja. Andy Schittke bekam dann, glaube ich, auch noch eine Sperre, weil er sich aufgeregt hat Richtung Schiedsrichter Stefan Ebner und Schiedsrichterteam. Und was man halt natürlich weiß, auch vom österreichischen, ja, von der österreichischen Liga, jegliche Kritik in irgendeiner Art und Weise des Schiedsrichterteams ist absolut verboten, egal wie sehr recht du hast. Sobald du dein Maul aufmachst und sagst, das ist nicht okay, gibt's das. Ganz einfach. Gibt's rot.
Also, wenn das mit Omer Sole stimmt, dann ist das halt nochmal ein bisschen schlimmer. Man muss sich das eigentlich auch der Senat angucken, weil, wenn das in dieser Art und Weise vorgefallen ist, nur für Leute, die sich damit vielleicht nicht so sehr auskennen, du kannst jemandem tatsächlich schon was kaputt machen, egal wie lange du ihm die Luft abschneidest. Das kann wirklich eine Sekunde sein oder ein paar Sekunden nur. Wenn du jemandem da wirklich hingehst, das kann schwerwiegende Folgen haben. Das ist kein Witz, jemanden einfach die Luft abzudrängen. That can only happen in the Sex-Masochism, wie Louis van Gaal sagen würde. Darum, nee, das ist absolut nicht akzeptabel. Sonst der Brawl, ich meine, wie würde ich es ausdrücken? It's an acquired taste. Ja. Ja, man muss für solche Szenen einen gewissen Gemütszustand haben, den ich mittrage. Darum, ich habe es auch gefeiert.
Ja, nee, es ist einfach, ich mag es, wenn man Emotionen sieht. Ich mag
Ja,
es.
ich auch. Ich auch. Darum. Es gab ja sonst auch spielerisch noch ein paar Highlights, zumindest. Gazibegovic trifft halt einmal den Pfosten aus 37 Metern. Nicht wortwörtlich. Wo man sich denkt, ach, warum schießt du nicht 10 cm weiter rechts?
Genau
Das
diesen, genau diesen Schuss hat er nämlich so reingemacht im Pokalspiel letzte Saison. Genau den.
ja, wie gesagt, small margins. Und es gab auch noch eine Szene, die ich hier in den Dings drin stehen habe, wo ich glaube, ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast. Ich glaube, Lavallee trifft Pavlovic einmal auf den Fuß im Strafraum. Das hätte, glaube ich, Elfer geben müssen.
Ich sehe den Kontakt auf dem Fuß nicht.
Ja, ich glaube, also ich weiß nicht mehr, ob man es in den Highlights gesehen hat, aber ich glaube, auf Sky habe ich es eher gesehen, wo ich gesagt habe, ah, er trifft ihn da schon am Fuß. Aber
Am
ich bin mir
Fuß,
jetzt
ja.
auch, ja, wirklich, also darum ist es halt, also ich hätte schon gesagt, das ist ein Elfmeter. Mir macht es nichts aus, dass er nicht gegeben wurde.
Du weißt, egal, wenn das dein Verein gewesen wäre, hättest du auch Bullshit gecallt.
Ja,
Ja.
natürlich.
Und ich habe auch Bullshit gecallt. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch überproportional darüber aufgeregt, wenn er das gepfiffen hätte.
Aber naja. Ja, haben wir noch was zu sagen zu dem Spiel?
Zum Spiel nicht mehr, ne.
Ja. Ach, es ist einfach bitter, dass das jetzt wieder passiert. Also, es ist halt jedes Jahr dieselbe Scheiße. Du kannst nicht competen mit einer Mannschaft, die ein ganz anderes Spiel spielt, nämlich ein Marketingspiel.
Ja.
Ganz einfach. Gibt nicht mehr darüber zu sagen.
Ja, wie gesagt, was man darüber wissen muss, in Österreich in der ersten Bundesliga spielen 11 Vereine und eine Firma.
Ja, also das Schöne ist halt für alle Fans von Vereinen, man liebt halt den Verein nicht aufgrund des Erfolgs, man unterstützt den Verein nicht aufgrund des Erfolgs, man schaut die Spiele nicht aufgrund des Erfolgs. Das sind nette Sachen, die man immer haben will, aber letztendlich kommt's vor allem darauf an, dass man seinen Verein einfach liebt, dass man mit ihm aufgewachsen ist, dass man gute Dinge mit ihm verbindet, dass man ins Stadion geht, da eine gute Zeit hat und alles drum und dran. Darum, ja, enjoyt euren Verein
Genau.
und die anderen, ja, fickt euch.
Ja, genau. Weil ihr müsst euch so denken, auch wenn ihr ein wichtiges Spiel verliert, nächstes Wochenende sind im Stadion wieder 10.000 Leute hinterm Tor und bei den anderen Marketing, Wirtschaftsriesen, bei denen, wenn es dann nicht läuft, sind ja, 10.000 Leute eher im Supermarkt als im Stadion dann nebenan. Und ja, also haltet euch das immer im Kopf. Am Ende ist es nicht wichtig, wie erfolgreich das man ist. Hauptsache, man steht zu seinem Verein. Man muss nicht jede Woche ins Stadion gehen, um seinen Verein zu, ja, zu repräsentieren, zu lieben.
100 Pro.
Man muss einfach immer, und das ist wirklich so, viele im Fußball sagen, Liebe kennt keine Liga, und das ist so. Wenn du viermal hintereinander absteigst und trotzdem immer noch rausgehst mit dem Trikot oder immer noch sagst, ich bin Fan dieser Mannschaft, ist das mehr wert als jeder Champions League-Titel auf diesem Planeten.
Shoutout an Wacker Innsbruck an der Stelle.
Ja.
Wir vermissen euch.
Ja, ich habe da letztens ein Instagram-Foto gesehen. Ja, wir spielen vierte Liga. Ja, unser Block ist trotzdem voll. Also, das ist wirklich, also, das ist genauso das. Liebe kennt keine Liga. Und Wacker, bitte, na, Jungs, kommt wieder hoch.
Dann nächstes Jahr dann bei der Austria, wenn wir keine Lizenz kriegen in der zweiten Klasse beim neu gegründeten FK Wiener Austria. Ich stehe trotzdem an der Seitenlinie,
Genau.
kein Problem.
Da stehen
Vielleicht dann
da,
auch als Trainer, wenn ihr euch
ja.
nichts leisten
Ja, da stehen, da
könnt.
stehe, ja, und wenn das so passiert, könnt ihr euch sowas von sicher sein. 10.000 Leute stehen an diesem Sportplatz auf der Seite. In Violett.
Darum. 11. Spieltags.
Ja, 11. Spieltags.
Gut, die wird diese Woche präsentiert von mir. Wir spielen im 4-3-2-1, im Tor Güttelbauer, in der Innenverteidigung Lukeneda neben Guganik, auf rechts Anderson, links Ouédraogo. Entschuldige, ich muss das immer so sagen. Im ZM Beere, Horvat und Grgic, als Außenstürmer Gryll und Buxa. Wir gratulieren nochmal zum ersten Tor. Und im Sturm Preletz. Ah ja, an der Stelle auch Glückwunsch an Maximilian Entrup zum Tor in der Nationalmannschaft von meiner Seite aus.
Verdient. Cool.
Darum. Tippen. Dann will ich dich fragen. SCR Alltag gegen Tirol morgen Abend 19:30. Ich kotze im
Oh,
Strahl. Ich kotze im
typisch.
Strahl, Alter.
Alter, das ist Topspiel. Großartig,
Das ist
ne?
Topspiel.
Ja, boah. Two Idiots Fighting auf jeden Fall wieder. Weißt was? 0-1.
Don't do it. Nee, 1-0.
Okay. Ja, ich traue das halt nicht zu. Ich traue die 1 bei Alter nicht zu. Das hilft halt nicht. Ja, okay. Dann frage ich dich, Austria gegen Lustenau.
3-0.
3-0.
Dann letztes Spiel der unteren Gruppe, Blau-Weiß Linz zu Hause gegen den WAC.
2-2.
Ich gehe auch auf unentschieden 1:1.
Du musst mich fragen.
Hä, ich habe dich doch gerade gefragt, oder? Ich habe
Ah
gerade
ja,
gefragt,
doch. Ah ja,
Blau-Weiß gegen WRC.
stimmt, never mind. Dann Klagenfurt gegen Hartberg.
Frankfurt gegen Hartberg. Gott, das finde ich schwierig, aber mit drei Ausfällen 2:0.
1-0.
Dann will ich dich fragen, Sturm zu Hause gegen den Linzer ASK.
Ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen Dampf abgelassen wird. 2-0. Richtiges Dampf ablassen, ne?
Der LASK jetzt gerade wieder gewonnen, aber Momentum ist trotzdem nicht. 2:1, sage ich.
Ja, dann das letzte Spiel in dieser Runde Salzburg gegen Rapid.
I hope both teams lose.
Ja.
Aber ich gehe mal auf. Ah. Ja, wann hat Rapid das letzte Mal einen Punkt in Salzburg geholt? 2:0, sage ich.
Ich sag 2-2.
Auch ein guter Tipp. Gut. Dann kegeln wir uns raus, ne?
Ja, mit einer Punktlandung fast.
Wirklich, ja.
Ja.
43 ist es jetzt.
Ja, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt die Sportbar. Ciao!
Tschüss.